Hallo und herzlich willkommen bei Luz Materna, dem Podcast über das Licht, das in uns wohnt. Manchmal verborgen, manchmal strahlend hell. Das Licht, das wir durch die Mutterschaft entdecken, verlieren und wiederfinden. Mein Weg in meine Mutterschaft, durch meine Schwangerschaften, meine Geburten und auch durch Verlust war genau das. Ein Weg durch Schatten und Licht. Schön, dass du heute hier bist. Ich bin Catalina, Kultur- und Sozialanthropologin mit dem Fokus auf Medizinanthropologie und werdende Hebamme. Ich begleite Frauen in Prozessen der Wandlung und des Wachsens, aus gelebter Erfahrung, als Mutter, als Frau, als eine, die Leben geboren und den Tod in den Armen gehalten hat. Luz Materna bedeutet Mutterlicht oder mütterliches Licht. Dieser Podcast ist eine Einladung an dich, dich selbst in deiner Transformation zu erkennen, in deiner Kraft, in deiner Verletzlichkeit und in deiner Weisheit. Wenn ich von deinem Licht spreche, dann meine ich damit dieses Strahlen, dieses Leuchten, das alle Menschen in sich tragen, unsere eigene Essenz, unsere tiefsten Träume und Talente. Das, was manchmal jahrzehntelang darauf wartet, endlich hervortreten und sichtbar leuchten zu dürfen. Oft sind wir es selbst, die dieses Licht verstecken. Oft sind es Lebensumstände, die uns dazu zwingen. Und oft vergessen wir, dass wir dieses Licht überhaupt in uns tragen. Durch diesen Podcast, durch all meine bisherigen Folgen, meinen Instagram-Account und meine Mamakreise habe ich mir eines zum Ziel gesetzt, Frauen eine Stimme zu geben und Frauen zu Wort kommen zu lassen. Ich öffne geschützte Räume, in denen Frauen sich sicher genug fühlen dürfen, ihr Licht zum Vorschein zu bringen, sich zu bewegen, zu sprechen, zu erzählen, so gut es geht, ohne Filter. Ich öffne Räume für Verbundenheit und Austausch, ohne Bewertung, ohne Verurteilung, ohne Scham, denn Mütter brauchen diese Räume so dringend. Nichts auf der Welt wird so sehr tabuisiert, idealisiert, bewertet, beschämt, entwertet und entwürdigt wie das Muttersein. Und all die Prozesse, die es mit sich bringt. Schwangerschaft, Geburt und das jahrelange Begleiten eines heranwachsenden Menschen. Mit Luz Materna möchte ich Wissen und Informationen teilen, ein Netzwerk sichtbar machen von Expertinnen, Kursen, Produkten, die ich weiterempfehle, ohne monetäre Gegenleistung. Ich möchte Frauen ermöglichen, sich zu informieren, sich Wissen anzueignen, ihre Optionen zu kennen und sie auch zu verstehen, um selbstbestimmt entscheiden zu können über Schwangerschaft, Geburt und ihre Mutterschaft. Mein Ziel ist es, den Podcast zu erschaffen, den ich mir in meiner frühen Mutterschaft gewünscht hätte, Mamakreise anzubieten, die ich gebraucht hätte, Werkzeuge weiterzugeben, die mir geholfen haben. Denn auch wenn es manchmal so wirken mag, als würde ich über vielem stehen, so erlebe ich doch täglich, dass Mutterschaft voller Widersprüche ist. Ich spüre diese Diskrepanz, dieses Hin- und Hergerissensein zwischen irgend so einem festgesetzten Ideal und der Wirklichkeit und zwischen meiner Erfüllung und dann wieder Erschöpfung, eigentlich eh nur so, wie es eine Mutter wirklich verstehen kann. Ich sehe es als meine Aufgabe, das sichtbar zu machen. Ich will benennen, was oft unbenannt bleibt, und ich will Müttern eines klar machen: diese Gefühle von Ohnmacht, diese Wellen an Herausforderungen, die du oft alleine bewältigen musst, du bist damit nicht allein. Viele Frauen spüren, irgendetwas in meiner Mutterschaft fühlt sich falsch an, irgendetwas geht über meine Grenzen, körperlich, emotional oder auch existenziell. In meiner eigenen Mutterschaft versuche ich, diesen Spagat zu leben zwischen struktureller Ungleichheit, zwischen patriarchalen Mustern, meinen eigenen Prägungen und gleichzeitig der Selbstfürsorge und den Werkzeugen, die mich wieder in meine Kraft bringen. Mein Antrieb ist es, dass Frauen, also schwangere, gebärende Mütter, Räume und Unterstützung finden, um Worte zu haben für das, was sie fühlen. Denn erst wenn wir erkennen, womit wir es zu tun haben, können wir handeln. Manchmal bleibt uns im Leben nichts anderes übrig, als gewisse Erfahrungen und Erlebnisse zu akzeptieren. Darüber spreche ich in einer der letzten Podcast-Folgen. Der Titel der Folge heißt Akzeptanz. In dieser Folge möchte ich über den Wert von Mutterschaft sprechen, darüber, was Mutterschaft in unserer Gesellschaft bedeutet und darüber, was sie wirklich wert ist, jenseits von Erwartungen, Rollenbildern und Vergleichen. Diese Wut, die ich manchmal in mir spüre, ist und war für mich schon immer eine treibende Kraft für diesen Podcast, für meine Arbeit, für mein Engagement. Denn ich sehe Lebensumstände und Strukturen, die uns Frauen und Mütter prägen. Ich sehe sie auch sehr deutlich in meinen Mamakreisen. Und ich habe mir geschworen, alles, was in meiner Macht steht, will ich dafür tun, dass meine Tochter in einer Welt aufwächst, in der sie dieser strukturellen Ungleichheit nicht einfach ausgeliefert ist. Ich wünsche mir, dass sie Werkzeuge in der Hand hat, um zu erkennen, dass sie jederzeit eine Wahl hat über ihren Körper, über ihre Beziehungen, über ihre Lebensumstände, über ihre Träume. Ich lerne ihr zu kommunizieren, ihre Bedürfnisse zu äußern und ich bestärke sie in ihren Vorhaben. Meinen zwei Söhnen lehre ich, auf einen Stopp zu hören, Grenzen zu achten und Gleichwertigkeit zu leben. Alle drei meiner Kinder wissen, was es bedeutet, wenn ich meine Periode habe, was in einer Schwangerschaft passiert, warum Geburt eine so besondere heilige Zeit ist für Mutter und Kind. Alle Aufgaben im Haushalt werden geteilt. Ich bemühe mich wirklich darum, täglich Gleichberechtigung in meinem Zuhause zu leben, nicht nur zwischen Frau und Mann, sondern zwischen den Geschlechtern als Persönlichkeiten. Und doch merke ich immer wieder, wie stark alte Prägungen wirken und wie tief diese Automatismen auch in mir sitzen. Wie viel Bewusstsein es braucht, um nicht weiterzugeben, was wir selbst erlebt haben. Wir leben in einer Gesellschaft, in der patriarchale Strukturen unsere Wirklichkeit als Frauen bestimmen. Das System, die gesellschaftlichen, kollektiven, gelebten Realitäten und Umstände, die Mütter in so vielen Belangen alleine lassen, sind in meinen Augen ein Problem. Und darüber möchte ich heute sprechen. Über den Wert, den oft ungesagten, nicht thematisierten, tabuisierten Wert von Mutterschaft und darüber, dass mich das wütend macht. Und weibliche Wut ist für mich ein Segen. Sie ist mein Wind in den Segeln, der mich an unbekannte Ufer bringt. Weißt du, was Wutkraft auch ist? Geburtskraft. Wer geboren hat, kennt diesen Moment, meistens in der Austreibungsphase. Dieser allerletzte Akt, wenn das Kind auf die Welt kommen möchte und du setzt noch deine ganze Kraft ein, damit Leben entstehen kann. Das ist Wutkraft, die unaufhaltsame Energie, die sagt, ich kann das und ich mache das jetzt. Manche Frauen werden laut und andere gehen noch tiefer in sich, werden vielleicht auch stiller. Aber die Kraft ist da, die gleiche Kraft, die ein Samenkorn sprengt, um zu keimen. Das ist Lebensenergie und genau diese Wut spüre ich jedes Mal, wenn meine Grenzen übergangen werden, wenn ich nicht gesehen oder gefragt werde, wenn ich ausgeliefert bin und diese Wut braucht Raum und hier in diesem Podcast bekommt sie ihn. Und tatsächlich habe ich sehr viel Wut gespürt, als ich diese Podcast-Folge organisiert, geschrieben und jetzt auch am Aufnehmen bin. Der Wert von Mutterschaft zeigt sich nicht in Geld, nicht in Titeln, nicht in Status. Er zeigt sich in dieser Kraft, die Leben schenkt, die Gesellschaft trägt, die Zukunft gestaltet. Der Wert des Mutterseins zeigt sich an diesen unbezahlbaren, mit keinem Geld der Welt vergleichbaren Momenten der Verbindung zwischen mir und meinen Kindern. Diese Liebe, die mit nichts auf der Welt verglichen werden kann. Warum wird der Wert von Mutterschaft in unserer Gesellschaft so oft übersehen? Warum entwerten wir Mütter unsere Mutterschaft und alles, was dazugehört, oft selbst? Das wird heute Thema der Folge sein. Ich möchte sichtbar machen, wie sich das Mutterideal historisch entwickelt hat, wie aus der schöpferischen, lebensspendenden Kraft der Frau ein enges, normiertes Rollenbild wurde und warum wir dieses Bild bis heute in uns tragen, auch wenn wir längst glauben, frei zu sein. Die Frau ist der Anfang allen menschlichen Lebens aus dem weiblichen Körper und damit meine ich Menschen mit gebärfähigen Organen, werden alle Einzelwesen geboren. Von ihr kommt die Gesamtheit der Schöpfung. Der Mutterleib ist unser allererster Berührungspunkt mit dieser Welt unser Körper, unser Zyklus, sie sind der Grund, dass Leben und Fortpflanzung überhaupt möglich sind. Das Wort Mutter selbst hat eine sehr alte, tief verwurzelte Herkunft. Es gehört zu den ältesten Wörtern der Menschheit und findet sich in fast allen indoeuropäischen Sprachen wieder. Alle stammen von der indogermanischen Wurzel Mäder, was so viel bedeutet wie Mutter. Diese Wurzel gehört zu den Urwörtern der Menschheit, also zu jenen Lauten, die mit der Entstehung von Sprache selbst verbunden sind. Das Wort Mutter bedeutete ursprünglich nicht nur die biologische Mutter, sondern auch die Ernährende, die Quelle des Lebens, die Gebärende und oft die Erde selbst, Mutter Erde. Viele Kulturen personifizierten die Erde oder die Schöpfung als Mutter, weil sie das Leben hervorbringt, nährt und erhält. Sogar in der Sprache finden wir Spuren dieser Verbindung. Materia heißt Stoff, Substanz, Matrize, die Form, die etwas hervorbringt, oder das Matrimonium, ursprünglich die Mutterschaftsbindung. Bereits die ältesten Mythen der Menschheit erzählen von weiblichen Schöpfungsgeschichten und von dem Wissen, dass alles Lebensspendende weiblich ist. In den vorhellenischen pelasgischen Schöpfungsmythen, also wirklich sehr alte Mythen, stand die mütterliche Schöpfungsmacht am Anfang aller Dinge. Früher wurden Mütter und ihre Mütterlichkeit als Abbild dieser Urmutter gesehen, also dieser schöpferischen Erde selbst. In frühen vorpatriarchalen Kulturen, also im Neolithikum und teilweise schon in der Altsteinzeit, ca. 30.000 bis 3.000 vor Christi Geburt, finden wir überall Darstellungen weiblicher Körper mit betonten Brüsten, Hüften, Bäuchen, diese sogenannten Venusfiguren, zum Beispiel die Venus von Willendorf, symbolisieren nicht Sexualität im heutigen Sinn, sondern die Schöpfungsmacht, also die Fähigkeit, Leben zu empfangen, zu nähren und zu gebären. Und in dieser Zeit war die Frau, also genauer gesagt die Gebärende, nicht nur Mutter, sondern Verkörperung des zyklischen Lebens selbst. Werden, wachsen, vergehen und erneuern. Der Psychologe Erich Neumann, Schüler von C.G. Jung, hat in seinem Werk mit dem Titel Die große Mutter, das erschien 1955, dieses archetypische Bild der großen Mutter als Urprinzip weiblicher Schöpfungskraft beschrieben. Er sah die Mutter nicht nur als Figur, sondern als Symbol des Unbewussten, der Natur, der Ganzheit, aus der alles entsteht. Nicht als Gegenpol zum Männlichen, sondern als ursprüngliche Matrix, aus der das Männliche hervorgeht. Auch die Archäomythologin Maria Gimbutas hat in ihren Forschungen die Symbole und Zeichen aus dem Neolithikum, der Kupfer- und Bronzezeit untersucht und überall in Alteuropa Spuren weiblicher Schöpfungskraft gefunden. Unzählige Vasen, Krüge, Töpfe und Gefäße, alle rund, bauchig, oft mit Brüsten oder Brustwarzen verziert. Diese Funde sind über 3000 Jahre alt und sie erzählen alle dieselbe Geschichte. Im Weiblichen, im großen Runden, im Gefäß des Lebens zeigt sich das Prinzip des Mütterlichen. Das Gefäß hält, es empfängt, es nährt und es gibt wieder frei, genau wie Frauen in einer Schwangerschaft. Viele archäomythologische Forschungen, zum Beispiel von Heide Göttner-Abendroth oder Merlin Stone, deuten darauf hin, dass die frühen Ackerbaugesellschaften matrifokal, nicht unbedingt matriarchal, organisiert waren, also gemeinschaftlich, zyklisch und naturverbunden. Der weibliche Körper war hier Symbol und Zentrum des Lebens. Er war heilig, nicht wegen Kontrolle, sondern wegen Verbundenheit. Das Grundmuster weiblicher Schöpfungskraft lautet empfangen, weiten, austragen und hergeben. Das ist die Ordnung des Lebens selbst. Alle lebendigen Prozesse entfalten sich nach diesem zyklischen Prinzip. Schwangerschaft und Geburt, die Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, Sonnenaufgang, Höchststand und Untergang, Einatmen und Ausatmen. In allen materiellen, emotionalen und geistigen Prozessen finden wir immer wieder dieselbe Bewegung. Empfangen, weiten, austragen und hergeben. Das ist der Rhythmus des Lebens und der Wert des Weiblichen, der in ihm wohnt. Mit der Sesshaftwerdung und später mit der Bronzezeit, das war dann ca. 3000 bis 1200 vor Christus, veränderten sich Eigentums- und Machtstrukturen, Vieh, Land, Ernte, Erbe. Plötzlich wurde wichtig, wer ein Kind gezeugt hatte, also wer der Vater war. Damit begann ein grundlegender kultureller Wandel vom zyklischen und gemeinschaftlichen Denken, Das Leben kommt aus der Erde, aus der Frau, aus dem Kreis, hin zu einem linearen, besitzorientierten Denken. Leben kommt aus der Linie des Mannes. Das war der Beginn der Patrilinearität und damit auch der systematischen Kontrolle über Frauenkörper. Denn wenn Männer sicher sein wollten, dass ihr Eigentum an ihre eigenen Söhne weitergegeben wird, müssen sie weibliche Sexualität kontrollieren. So einfach und so brutal ist der historische Kern. Die älteren erdverbundenen Göttinnen wurden nach und nach durch männliche Götter ersetzt, die nicht mehr geboren wurden, sondern aus sich selbst erschuffen. Du siehst das zum Beispiel in Mythen wie Zeus, der Athene aus seinem Kopf gebiert, oder im alttestamentlichen Gott, der den Mann zuerst schafft und die Frau aus seiner Rippe formt. Damit wird das Schöpfungsprinzip umgekehrt. Nicht mehr die Frau gebiert das Leben, der Mann erschafft es und die Frau wird Mittel zum Zweck. Das ist ideologisch gesehen der eigentliche Umschlagpunkt vom Matrifokalen zum Patriarchalen. Die Frau verliert hier symbolisch und real ihre göttliche Macht, ihre Fähigkeit, Leben hervorzubringen und nicht mehr als heilig, sondern als zu regulierendes Naturphänomen betrachtet. Dieses Wissen um das Mütterliche, dieses tiefe, wilde, zyklische Wissen um Leben und Tod, um Licht und Dunkelheit, wurde somit Stück für Stück zunehmend verdrängt. Die Frau, die einst als Spiegel der Natur galt, wandelbar, kraftvoll und schöpferisch, wurde nach und nach zu einem Bild von Reinheit und Sanftmut geformt. Weil mit dem Aufstieg patriarchaler Religionen und besonders durch die katholische Kirche wurde aus der erdverbundenen großen Mutter die Himmelskönigin, die Jungfrau Maria. Sie wurde entrückt, vergeistigt, entsexualisiert. Und ihre schöpferische Macht, also die Kraft, Leben aus Blut und Körper hervorzubringen, wurde zu einem mystischen Wunder, nicht mehr zu einer irdischen, körperlichen, zutiefst weiblichen Erfahrung. Die Mutter Gottes durfte Mutter sein, aber eigentlich nicht Frau. Sie durfte gebären, aber nicht begehren. Keinen Mann, keinen Gott. Sie war nur mehr Mutter. Und so wurde aus der zyklischen, lebendigen Frau ein Ideal der ewigen Reinheit und der stillen Hingabe, der Leidensfähigkeit. In Lateinamerika hat sich daraus das entstanden, was man heute als Marianismo bezeichnet. Ein kulturelles Ideal der Frau, die sich an der selbstlosen und duldsamen, jungfräulichen Maria orientiert. Der Marianismus ist ein soziokulturelles Konzept, das aus dem lateinamerikanischen Raum stammt und als weibliches Gegenstück zum Machismo verstanden wird. Während Machismo Männlichkeit mit Stärke, Dominanz und Autorität verbindet, beschreibt Marianismus ein traditionelles Ideal von Weiblichkeit, das auf Selbstaufopferung, Reinheit, Fürsorglichkeit und moralischer Überlegenheit beruht. Die Kernelemente des Marianismus, das möchte ich jetzt kurz noch betonen, weil ich finde, das ist wirklich sehr wichtig zu wissen, ist die Idealisierung der Mutterrolle. Die Frau wird als moralisches und spirituelles Zentrum der Familie betrachtet. Ihr Wert liegt in ihrer Fähigkeit zu gebären, zu nähren und zu pflegen. Selbstaufopferung und Leiden. Eine gute Frau zeigt Geduld, erträgt Schmerz und stellt die Bedürfnisse anderer über ihre eigenen, ähnlich wie die Jungfrau Maria, die das Leiden Christi mit ertrug. Keuschheit und Reinheit. Weibliche Sexualität wird idealisiert, aber auch kontrolliert. Sexualität gilt oft nur innerhalb der Ehe und im Dienst der Mutterschaft als akzeptabel. Spiritualität und Moral. Frauen gelten als moralisch überlegene Wesen, die Männer durch ihr Beispiel erlösen oder moralisch führen sollen. Passivität und Unterordnung. Frauen sollen sanft, gehorsam und bescheiden sein, die als Ausdruck von innerer Stärke und göttlicher Gnade verstanden werden. Ein Ideal also, das Frauen lehrt, dass ihre Stärke in Opferbereitschaft liegt, dass Güte bedeutet zu ertragen und dass Liebe bedeutet zu geben bis zur Erschöpfung. Und so wurde die wilde, schöpferische, erdige Kraft der Frau in einen engen Rahmen gepresst, das Sinnliche, das Lustvolle, das Wütende, alles Körperliche, alles, was Leben will und sich wandelt, wurde abgespalten und die weibliche Macht, die einst das Leben und den Tod hielt, wurde zu einem Symbol der Reinheit, aber nicht mehr der Ganzheit. Das Bild der Heiligen Mutter geht auch mit einem sehr stark selbstkontrollierenden Charakter einher. Die Frau, die ihre Gefühle und Emotionen unterdrückt, ihre Freude und Begeisterungsfähigkeit, ihre Emotionalität, ihre Sensibilität, ihre Begierde und ihre Lust, auch ihre Ausdrucksfähigkeit in der Sprache, im Körper, im Auftreten. Sie, eigentlich soll sie unscheinbar sein, unsichtbar, bedeckt ihren Körper. Sie hat keine eigenen Träume, keine Wünsche. Ihr ganzes Planen, ihr ganzes Denken, ihr ganzes Leben widmet sie Gott oder ihrem Sohn. Und ihre Rolle ist die zur Verfügung stehende. Alles gibt sie auf für die anderen. Und dieses Aufgeben wurde als heilig deklariert. Es wurde heilig deklariert, natürlich von männlichen Gelehrten. In diesem Geben steckt eine zutiefst passive Komponente. Das Männliche bleibt das bestimmende Prinzip. Dasjenige, das die junge, zarte, blasse Jungfrau Maria braucht, damit der Sohn Gottes durch ihren Körper in diese Welt kommen kann. Denn ohne ihren Körper, ohne ihre Gebärmutter wäre das Göttliche nicht irdisch geworden. Denn es braucht Frauenkörper, um Leben auf dieser Welt erst möglich zu machen. Der weibliche Körper wird hier vergöttlicht, aber nur so lange, wie er verfügbar bleibt. Heiligkeit gilt hier in meinen Augen als Tarnung für Verfügbarkeit. Und so endet die Geschichte nicht mit Maria, sie ist der Beginn einer langen Linie von Entmächtigung bei gleichzeitiger Verfügbarkeit, eine Geschichte, die sich über fast 2 Jahrtausende zieht. Nach den ersten Jahrhunderten des Christentums, etwa ab dem 4. Jahrhundert nach Christus, begannen Kirche und Staat sich eng zu verweben. Mit Kaiser Konstantin wurde das Christentum Staatsreligion und das, was zuvor eine spirituelle Bewegung war, verwandelte sich in eine hierarchische Institution. Diese neue Allianz von Kreuz und Krone brachte Ordnung, Struktur und Macht, aber sie brachte auch Kontrolle. Aus der vielstimmigen mystischen Frühzeit des Christentums, in der Frauen sehr wohl auch als Diakoninnen, Prophetinnen, Lehrerinnen wirkten, entstand ein System, das auf männlicher Autorität beruhte. Die Kirche übernahm die römischen Strukturen des Reiches, Patriarch, Bischof, Vater, dieselben Worte und dieselbe Logik, und das Bild der Frau wurde neu gezeichnet. Die Mutter wurde nun auch als rein oder unrein, erlaubt oder sündig erklärt. Mit dieser Verschmelzung von Religion und Staat wurde festgelegt, was eine gute Frau zu sein hatte. Während Männer als Mittel zwischen Gott und Mensch fungierten, wurde die Frau zum Symbol für Versuchung und Unordnung erklärt. Ihr Körper, ein Stempel des Lebens, wurde zum Ort der Scham. Und mit dieser theologischen Neubewertung des Weiblichen verlor die Frau nicht nur ihre gesellschaftliche Stimme, sondern auch ihre spirituelle Autorität. Was einst ein Kreis war, also zyklisch, lebendig und verbunden mit der Natur, wurde zu einer vertikalen Ordnung, in der Macht von oben nach unten floss. Und ganz unten stand die normierte Frau. In den Jahrhunderten nach der Christianisierung, durch das frühe und hohe Mittelalter, wurden Frauen in der Gesellschaft unverzichtbar und zugleich unsichtbar. Sie arbeiteten als Bäuerinnen, Spinnerinnen, Weberinnen, Ammen, Hebammen, Kräuterfrauen, sie trugen das alltägliche Leben. Sie hielten Dörfer, Höfe, Kinder und Kranke am Leben und ohne sie hätte das System überhaupt nicht funktioniert, so wie es heute auch überhaupt nicht funktionieren würde, ohne Care-Arbeit. Aber ihr Wirken stand unter Beobachtung, denn während Männer als Schöpfer galten, als Priester, Handwerker, Gelehrte, wurden Frauen auf das Dienen und Pflegen reduziert. Das Leben, das sie nährten, war nicht ihr eigenes, sondern galt als Dienst an Familie, Kirche, Gemeinde, Gott. Und es begann eine leise, aber stetige Institutionalisierung des Weiblichen. Die Kirche schrieb vor, was eine ehrbare Frau war, was sie tragen durfte, wann sie sprechen durfte und wem ihr Körper gehörte. Ehegesetze, Beichtvorschriften, Reinheitsgebote, alle zielten darauf ab, Körper, Sexualität und Geburt zu kontrollieren. Im 12. und 13. Jahrhundert wurden erstmals Hebammenordnungen erlassen. In vielen Städten mussten Hebammen einen kirchlichen Eid ablegen. Sie schworen bei Geburten keine Zauberei zu betreiben, keine Kräuter zur Empfängnisverhütung zu verwenden und keine Geheimnisse über die Fruchtbarkeit der Frau weiterzugeben. Geburtshilfe, das ureigene, jahrtausendealte Feld weiblicher Erfahrung, wurde Schritt für Schritt unter kirchliche und später städtische Kontrolle gestellt. Der weibliche Körper wurde zur öffentlichen Angelegenheit, sein Wissen reguliert, seine Kraft misstrauisch beäugt. Und dieses Misstrauen wuchs, bis es in eine der dunkelsten Epochen europäischer Geschichte mündete. Zwischen 1450 und 1750, das sind 300 Jahre, brach über Europa eine Welle der Angst, Kontrolle und Gewalt herein. Viele von euch werden es kennen, die Hexenverfolgungen. Die Menschen lebten in Zeiten des Umbruchs, Pest, Hunger, Klimawandel, Kriege, wirtschaftliche Krisen. In einer Welt, die zunehmend von männlicher Vernunft und Theologie regiert wurde, wurde das, was nicht erklärbar war, zum Feind erklärt. Und oft trug dieses Feind ein weibliches Gesicht. Hunderttausende Frauen wurden verdächtigt, weil sie zu viel wussten über Heilpflanzen, über Fruchtbarkeit, über Geburt, über Sterben. Und besonders betroffen waren Hebammen, Heilerinnen und alleinstehende Frauen, jene, die nicht in patriarchale Strukturen eingebettet waren. Der Hexenhammer, 1487 verfasst von den Dominikanermönchen Heinrich Kramer und Jakob Sprenger, wurde zum Handbuch der Inquisition. Er beschrieb die Frau als von Natur aus schwach, verführbar und gefährlich und gab detaillierte Anweisungen, wie man sie befragen, foltern und richten solle. Was hier verbrannt wurde, war nicht nur Leben, es war Erfahrung, Wissen, Selbstbestimmung, es war das alte Erbe weiblicher Körperweisheit, das Wissen um Kräuter, um Blut, um Zyklen, um Geburt, das Geheimnis, Leben zu empfangen und loszulassen. Und mit jeder Frau, die als Hexe verurteilt wurde, ging auch ein Teil dieses Wissens verloren. Das war kein Zufall, das war ein gezielter Bruch, eine kulturelle Auslöschung weiblicher Autorität. Während in Europa der Hexenhammer 1487 verfasst wurde, begann fast zeitgleich eine andere Form der Expansion, die europäische Kolonialisierung. Das Jahr 1492, also 5 Jahre später, die sogenannte Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus, markiert historisch den Beginn eines globalen Projekts von Eroberung, Missionierung und Wissensmonopolisierung, das in vielerlei Hinsicht dieselben ideologischen Wurzeln trug wie die innereuropäische Verfolgung von Frauen. Beide Prozesse, die Inquisition in Europa und die Conquista in Amerika, entstammen derselben Weltsicht, einer christlich-patriarchalen Kosmologie, in der das körperliche, weibliche, naturhafte und heidnische, also alles, was unkontrollierbar ist im Leben, als Bedrohung der göttlichen und gesellschaftlichen Ordnung galt. Was im Inneren Europas als Hexerei bekämpft wurde, wurde in der sogenannten Neuen Welt als Heidentum oder Götzendienst bezeichnet. Mit der Expansion der spanischen und portugiesischen Monarchien und der engen Allianz zwischen Krone und Kirche, vor allem dem Dominikaner- und Franziskanerorden, setzte eine systematische Missionierungspolitik ein. Diese zielte nicht nur auf religiöse Bekehrung, sondern auch auf die kulturelle und epistemische Unterwerfung der indigenen Bevölkerungen. Anthropologisch spricht man hier von Epistemizid, dem Mord an Wissenssystemen. Im Zuge der Conquista wurden unzählige mündliche Überlieferungen, Tempel und Schriften vernichtet. Von den hunderten Maya-Kodizes, die komplexe Kenntnisse über Astronomie, Medizin und Landwirtschaft enthielten, überlebten nur 4. Missionare wie Diego de Landa verbrannte 1562 in Mani, das ist in Yucatan, die heiligen Texte der Maya, weil sie in ihnen Teufelswerk sahen. Damit ging auch ein enormes Heil- und Pflanzenwissen verloren, Kenntnisse über Geburtskräuter, Schmerzlinderung, Fruchtbarkeit, Zyklus und Blutmedizin, jene Praktiken, die in den indigenen Gemeinschaften meist von Frauen, Heilerinnen und Schamaninnen getragen wurden. So wie in Europa Hebammen und Kräuterfrauen der Hexerei beschuldigt wurden, wurde in Amerika indigene Heilerinnen als Bruja, Curandera oder Idolatra verfolgt. Ihr Wissen enteignet oder durch koloniale Medizin ersetzt. Doch in vielen Regionen, etwa in Mesoamerika und den Anden, entstand eine Synkretisierung religiöser Symbolik, die Verschmelzung indigener Gottheiten mit christlichen Heiligenfiguren. Die aztekische Tonantzin, Muttergöttin der Erde, ging in der Virgen de Guadalupe auf. Die Andine Pachamama, Göttin der Fruchtbarkeit und Erde, lebte in Marien- oder Bergkulten weiter. Diese kulturelle Hybridisierung diente zugleich als Überlebensstrategie weiblicher Spiritualität. Das Heilige blieb aber unter neuem Namen Und so lässt sich sagen, während in Europa das weibliche Erfahrungswissen über Geburt und Natur verbrannt wurde, wurde es in Amerika kolonial überschrieben. Beides entspringt derselben Logik, dem Versuch, das unkontrollierbare Natur-, Körperweiblichkeit unter eine theologisch legitimierte und männlich kodierte Ordnung zu zwingen. Während Europa nach außen Länder eroberte, begann es nach innen die Natur zu vermessen, das, was jenseits der Meere geschah, die Unterwerfung fremder Körper und Völker, spiegelte sich im Inneren als Unterwerfung des eigenen Fleisches. Im 16. und 17. Jahrhundert setzte die sogenannte wissenschaftliche Revolution ein. Denker wie Francis Bacon, René Descartes, Galileo Galilei und Isaac Newton prägten eine neue Weltsicht, die von der rationalen Erfassung der Welt ausging. Erkenntnis wurde zum Werkzeug der Beherrschung. Francis Bacon schrieb sinngemäß, man müsse der Natur ihre Geheimnisse entreißen, sie befragen, quälen und unterwerfen, damit sie ihre Wahrheit offenbare. Damit vollzog sich eine entscheidende Verschiebung. Die Natur und mit ihr das Weibliche, das Körperliche, das Emotionale wurde endgültig zum Objekt. Was einst als beseelt galt, wurde zu etwas, das man zerlegen, sezieren und klassifizieren konnte. Bitte versteht mich nicht falsch, das waren Errungenschaften, die durchaus wichtig waren für unsere ganze Menschheitsentwicklung. Ich möchte hier einfach nur darlegen, wie das Weibliche dadurch in den Hintergrund gerückt ist. Im späten 16. Jahrhundert gab die Kirche erstmals Leichen für wissenschaftliche Untersuchungen frei. Zuvor war die Öffnung eines menschlichen Körpers nämlich als Sakrileg betrachtet worden. Nun aber gestattete Rom, ausgerechnet im Namen des Glaubens, die Anatomie als Dienst an der göttlichen Schöpfung. Das erste große anatomische Theater entstand 1594 in Padua. Bald folgten Leiden, Bologna und Oxford. Die Medizin, die einst in den Händen erfahrener Hebammen und Heilerinnen lag, wurde zu einer akademischen Disziplin, exklusiv männlich. Der Körper der Frau wurde seziert, katalogisiert, beschrieben, aber nicht mehr erlebt. Der Blick des Priesters wich dem Blick des Anatomen, doch beide schauten mit derselben Haltung von oben. Diese neue Wissenschaft brachte Erkenntnis, aber sie brachte auch eine neue Form der Entfremdung. Körper und Geist, Natur und Kultur, Frau und Mann wurde zu Gegensätzen erklärt. René Descartes formulierte 1641 den Satz Cogito ergo sum, ich denke, also bin ich, nicht ich fühle, nicht ich gebäre, ich atme, sondern ich denke. Damit wurde das Denken zur höchsten Form des Seins, der Körper zum niederen, zu kontrollierenden Teil. Dieser Dualismus zwischen Geist und Körper, Vernunft und Natur, Mann und Frau durchdrang die gesamte Neuzeit und legitimierte die wissenschaftliche Beobachtung ebenso wie die gesellschaftliche Hierarchie. Im 18. Jahrhundert, dem Zeitalter der Aufklärung, war die Vernunft zum neuen Gott geworden. Die Religion der Ratio versprach Freiheit, doch sie war nicht für alle gedacht. Für Frauen bedeutete diese Epoche vor allem eine neue Art der Unsichtbarkeit. Philosophen wie Rousseau, Kant und Hegel sahen in der Frau das emotionale, gefühlsgeleitete Gegenstück zum rationalen Mann. Rousseau schrieb 1762 in Emile, die Frau solle dem Mann erfreuen und ihm dienen. Ihr Platz sei im Haus, ihr Beruf die Mutterschaft. Die weibliche Natur wurde nicht mehr als sündig, sondern als irrational definiert. Man erklärte Gefühle, Sexualität und Begehren zu biologischen Schwächen. Damit begann eine neue Form der Disziplinierung, die Pathologisierung. Alles, was nicht ins bürgerliche Frauenideal passte, zum Beispiel Eigensinn oder Melancholie, Unruhe, Leidenschaft, sexuelle Autonomie wurde als Hysterie diagnostiziert. Ihr kennt sicher den Ausdruck. Ich glaube, die ist hysterisch. Das Wort leitet sich vom griechischen Hystera ab. Das bedeutet Gebärmutter. Die antike Vorstellung, die Gebärmutter wandere im Körper umher und verursache seelische Störungen, wurde in der Neuzeit wiederbelebt, diesmal pseudowissenschaftlich. Ärzte wie Jean-Martin Charcot oder später Sigmund Freud untersuchten hysterische Frauen in Kliniken, fotografierten sie, katalogisierten ihre Symptome. Und die Frau wurde erneut zum Objekt nicht mehr der Theologie, nicht mehr der Religionen, sondern der Psychiatrie. Parallel dazu begann langsam der Kampf um geistige Selbstbestimmung. Bis ins 18. Jahrhundert waren Frauen in Europa der Zugang zu Schulen und Universitäten weitgehend verwehrt, denn das Denken und das Rationale wurde ja als explizit männlich erklärt. Einige Ausnahmen, etwa Klosterbildung oder Adlige, bestätigten die Regel. 1777 durften in Österreich unter Maria Theresia erstmals Mädchen öffentliche Schulen besuchen, allerdings getrennt und mit Fokus auf Handarbeit und Religion. 1848 erhielten Frauen in Preußen und Österreich Zugang zu höheren Mädchenschulen. 1878 wurde in Österreich das erste Lyzeum für Mädchen gegründet. 1897 immatrikulierten sich die ersten Frauen an der Universität Wien. Bis dahin galten Frauen offiziell als geistig minder befähigt für wissenschaftliche Arbeit, ein Echo des kartesischen Dualismus. Erst im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert begannen Frauen in Europa und Nordamerika, sich offen gegen die jahrhundertealte Ordnung zu stellen. Was als Frauenbewegung in Geschichtsbüchern oft summarisch klingt, war in Wahrheit ein Überlebenskampf. In den Industriestädten Englands, Deutschlands, Frankreichs und Österreichs arbeiteten Frauen zu dieser Zeit in Fabriken, Textilbetrieben, Waschhäusern und als Dienstmädchen meist 12 bis 16 Stunden am Tag für einen Bruchteil des Männerlohns, ohne Mutterschutz, ohne Recht auf Bildung. Oft mit Kleinkindern, die neben den Maschinen oder in Lumpen unter den Tischen lagen, und Kinderarbeit war Alltag. Erst 1908 wurde sie in Österreich gesetzlich eingeschränkt, nicht aus humanitären Gründen, sondern weil Kinderkörper in den Fabriken zu früh verschlissen. Diese Frauen, die in der Armut und Abhängigkeit lebten, waren es, die als erste spürten, dass Gleichberechtigung nicht nur eine Idee, sondern eine Frage des Überlebens war. In England führte Emily Pankhurst 1848 bis 1928 mit ihren Töchtern die Bewegung der Suffragetten an. Frauen, die sich das Wahlrecht mit Demonstrationen, Hungerstreiks und zivilem Ungehorsam erkämpften. Viele von ihnen wurden verhaftet, misshandelt und zwangsernährt. Auch in Deutschland und Österreich formierten sich mutige Stimmen. Clara Zetkin zum Beispiel oder Rosa Luxemburg verbanden den Kampf um Frauenrechte mit sozialistischer Arbeitbewegung. Sie kämpften für Löhne, für Bildung, politische Mitbestimmung und sie wussten, dass Freiheit ohne ökonomische Unabhängigkeit eine Illusion ist. Viele Aktivistinnen verloren ihre Arbeitsstellen, wurden von der Polizei verhört, inhaftiert, öffentlich beschimpft. Einigen entzog man das Sorgerecht für ihre Kinder, weil sie das moralisch unzuverlässig galten. In Österreich war es außerdem auch Marianne Heinisch, die sich ab 1870 für die höhere Mädchenbildung einsetzte, und Adelheid Bopp, die als Fabriksarbeiterin begann, autodidaktisch lesen lernte und später eine führende Sozialdemokratin wurde. Sie schrieb über die Arbeiterinnennot und das Elend der Mütter, die zwischen Maschine und Kinderbett aufgerieben wurden. Diese Frauen kämpften nicht in Hörsälen, sondern auf der Straße. Sie hungerten, sie verloren ihre Kinder, sie wurden verlacht, geschlagen, zwangsweise eingewiesen. Und ihr Kampf war kein Symbol, es war eine körperliche Erfahrung von Widerstand. Und doch war es der Beginn eines epochalen Wandels. Nach dem Ersten Weltkrieg zwischen 1918 und 1920 wurde in weiten Teilen Europas das Frauenwahlrecht endlich eingeführt. In Österreich, Deutschland, Polen, den Niederlanden, in Frankreich erst 1944, in der Schweiz sogar erst 1971. In den 1920er und 1930er Jahren wurde die Mutterschaft zunehmend staatlich aufgeladen. Nach Millionen Toten und einer sinkenden Geburtenrate nach dem Ersten Weltkrieg sahen Regierungen in der Gebärfähigkeit der Frau ein politisches Gut. In der Ersten Republik Österreich 1918 bis 1933 sprachen konservative Parteien von der Erneuerung des Volkes durch die Mütter. Die katholische Kirche formte das Bild der heiligen, aufopfernden Mutter. Mutterschaft wurde moralisiert. Als Dienst an Gott, Staat und Familie. Diese Entwicklung erreichte in den 1930er Jahren ihren Höhepunkt. Mit dem Aufstieg des Nationalsozialismus in Deutschland und des Austrofaschismus in Österreich wurde die Frau explizit auf ihre reproduktive Funktion reduziert. Adolf Hitler erklärte 1934, die Welt der Frau ist die Familie, ihr Mann, ihre Kinder, ihr Haus. 1939 führte das NS-Regime das Ehrenkreuz der Deutschen Mutter ein, eine Auszeichnung für Frauen, die mindestens 4 Kinder geboren hatten. Mütter wurden zwar geehrt, aber sie wurden nicht gehört. Parallel dazu wurden Hunderttausende Frauen, die nicht dieses Ideal passten, ledige Mütter, Jüdinnen, Roma, Menschen mit Behinderungen, zwangssterilisiert oder ermordet. Das Gebären und Nichtgebären wurde politisch reguliert, Fortpflanzung als Instrument der Rassenideologie. In Österreich und Deutschland galt also bis in die 1950er Jahre, Ehe, Mutterschaft und Häuslichkeit waren die natürlichen Berufungen der Frau. Die bürgerliche Familie wurde zum Kern der Nation und in ihr reproduzierte sich nicht nur Leben, sondern auch das patriarchale Wertesystem. Nach dem Zweiten Weltkrieg, 1939 bis 1945, stand Europa erneut vor Ruinen und wieder waren es Frauen, die den Wiederaufbau trugen. Sie räumten Trümmer, sie nährten Kinder, sie pflegten Verwundete. Doch im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs der 1950er Jahre entstand das neue Ideal der Hausfrauenehe. In Österreich galt bis 1975 das Gesetz, dass eine verheiratete Frau nur mit Zustimmung ihres Mannes arbeiten durfte. Das Eherecht erklärte den Mann bis dahin zum Haupt des Haushalts. Erst durch die Familienrechtsreform von 1975 wurden Mann und Frau rechtlich gleichgestellt. Die 1950er und 1960er Jahren waren geprägt von einer kulturellen Rückbesinnung. Das Haus als Schutzraum, die Frau als Hüterin des Friedens, die Mutter als moralische Säule der Gesellschaft. Doch unter dieser Oberfläche gärte etwas. In den 1960er und 1970er Jahren begann endlich die sogenannte Zweite Frauenbewegung, eine Welle, die aus der Arbeiterinnen- und Suffragettenbewegung hervorging, aber neue Themen aufgriff. Körper, Sexualität, Selbstbestimmung, Bildung, Arbeit und Mutterschaft. In den USA, Frankreich, Deutschland, Österreich und in vielen anderen westlichen Ländern ging es nicht mehr nur um politische Rechte, sondern um die Befreiung von Rollenbildern. Frauen forderten das Recht, über ihren eigenen Körper zu entscheiden, über Sexualität, Verhütung, Schwangerschaft. Somit wurde ein zentrales Thema dieser Zeit die Kontrolle über den eigenen Körper, die Einführung der Antibabypille 1960 in den USA, 1961 in Deutschland und Österreich veränderte alles. Erstmals konnten Frauen selbst bestimmen, ob und wann sie Kinder bekommen wollten. Und diese medizinisch-technologische Erneuerung wurde zum Symbol weiblicher Selbstbestimmung. Parallel dazu entfaltete sich die sexuelle Revolution. Körper, Lust, Liebe wurden politisch. Feministinnen wie Simone de Beauvoir oder Alice Schwarzer, aber auch Kate Millett, hinterfragten das Bild der Frau als Mutter, Geliebte und Hausfrau. Simone de Beauvoir schrieb bereits 1949, man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht. Und in den 1970er Jahren wurde dieser Satz zum Schlachtruf. In Frankreich gründeten Frauenkollektive Untergrundnetzwerke für Abtreibungen, in Deutschland das Aktionskomitee 218, in Österreich kämpften Gruppen wie das AUF, Aktion unabhängiger Frauen, für die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen. Das Ziel war nicht nur Freiheit, sondern auch Würde und Sicherheit im eigenen Körper. Parallel dazu wuchs die Erkenntnis, ohne ökonomische Unabhängigkeit keine echte Emanzipation. In der alten Ordnung war die Frau abhängig vom Vater, vom Ehemann, von der Familie. Frauen begannen in großer Zahl zu studieren, in Büros zu arbeiten, Berufe zu ergreifen, die zuvor Männern vorbehalten waren. Die Karrierefrau wurde zum neuen Ideal, doch dieses Ideal war, wie alle zuvor, ambivalent. Einerseits brachte es reale Chancen, Bildung, Einkommen, Entscheidungsfreiheit. Andererseits entstand eine neue, subtile Form von Zwang, der Druck, alles gleichzeitig zu sein. Die Botschaft lautete nun nicht mehr, bleib zu Hause und diene, sondern sei frei, aber bitte funktioniere. In den 1990er und 2000er Jahren prägten neoliberale Wirtschaftssysteme und Medien ein neues Frauenbild, selbstbestimmt, erfolgreich, schön, fit, multitaskingfähig. Die Frau, die früher für ihre Mutterschaft moralisch beurteilt wurde, wurde nun für ihre Produktivität und Selbstoptimierung bewertet. Sie durfte Kinder haben, wenn sie sie unter Kontrolle hatte. Sie durfte Karriere machen, wenn sie dabei in Form blieb. Sie durfte wählen, aber jede Wahl war zugleich eine Prüfung. Frauen, die sich gegen Kinder entschieden, galten plötzlich als karrierefixiert. Frauen, die Mütter wurden, mussten beweisen, dass sie trotzdem ehrgeizig, unabhängig und erfolgreich waren. So verschob sich der Druck von der Religion zur Ökonomie, vom Patriarchat zur Selbstvermarktung. Die Freiheit, die so hart erkämpft worden war, verwandelte sich für viele Frauen in eine Scheinfreiheit. Sie durfte alles, aber sie musste dafür alles tun. In dieser Ära begann sich das Mutterbild also erneut zu verändern. Mutterschaft wurde nicht mehr moralisch glorifiziert, sondern ökonomisch bewertet. Sie wurde zu einer Karriereunterbrechung, zu einem Risikofaktor in Lebensläufen, zu einer Frage von Effizienz, Vereinbarkeit, Leistung. Frauen, die Mutter wurden, mussten oft beweisen, dass sie nicht stehen geblieben waren. Das Muttersein wurde individualisiert. Statt einer gesellschaftlichen Aufgabe wurde es zur privaten Bewährungsprobe. Es entstand eine neue Form der Einsamkeit, nicht mehr die Hausfrau im stillen Heim, sondern die überforderte, selbstoptimierte Frau im Spannungsfeld zwischen Selbstverwirklichung und Selbstverlust. Freiheit, so wie sie im späten 20. Jahrhundert propagiert wurde und auch heute noch propagiert wird, bedeutet oft nicht Befreiung von Strukturen, sondern die Übernahme von noch mehr Rollen. Die Frau, die alles darf, trägt heute die Summe all dieser Erwartungen in sich. Die Heilige, die Liebende, die Berufene, die Unabhängige, die Erfolgreiche. Mutterschaft ist in diesem Kontext nicht mehr nur biologische Entscheidung, sondern Spiegel gesellschaftlicher Paradoxien. Sie dürfen also alles sein, theoretisch, aber es darf uns als Mütter nichts kosten. Wenn ich auf diesen ganzen geschichtlichen Verlauf blicke, und ich finde es überaus wichtig, diesen Verlauf zu kennen, die Geschichte zu kennen, zu wissen, wie das Weibliche über Jahrzehnte, Jahrtausende lang unterdrückt wurde, manipuliert wurde, entmachtet wurde, auf all die Jahrhunderte, in denen Frauen definiert, idealisiert, begrenzt wurden, dann spüre ich, wie viel von dieser Geschichte wir immer noch in uns tragen. Denn auch heute als Mütter tragen wir die Last der Erwartungen und Ansprüche, die über Generationen auf uns gelegt wurden. Und im Grunde hat sich an der Arbeitsteilung wenig verändert. Es gibt immer noch die produktive Arbeit, die bezahlt und gesellschaftlich anerkannt wird, und die reproduktive Arbeit, die unsichtbar bleibt. Pflege, Fürsorge, Organisation, emotionale Arbeit und Mental Load. Es ist dieselbe Spaltung, die sich durch die Geschichte zieht, nur in moderner Sprache. Und aus dieser Spaltung haben sich über Jahrhunderte die Grundpfeiler des patriarchalen Mutterbildes geformt. Pfeiler, die sich tief in unsere Körper, unsere Sprache, unsere Denkweisen eingeschrieben haben. Da ist der Anspruch auf Verfügbarkeit, die Mutter als immer erreichbare, niemals ermüdende Quelle von Zuwendung und Dienstbarkeit. Da ist die Isolation, die Trennung der Frauen vom öffentlichen Leben, vom politischen, sozialen, kulturellen Raum. Das Heim als Ort der Sicherheit, aber auch der Unsichtbarkeit. Da ist die Einsamkeit, die Trennung von anderen Frauen, der Zersplitterung weiblicher Gemeinschaft, damit keine kollektive Kraft entstehen kann. Da ist die Selbstaufgabe, die Verinnerlichung des Glaubens, dass Liebe bedeutet, sich selbst zurückzunehmen, dass Fürsorge gleichbedeutend ist mit Verzicht. Und da ist die Schuld. Die stille, aber mächtigste Waffe, das Gefühl, nie genug zu sein, nie geduldig genug, nie organisiert genug, nie zärtlich, stark, ausgeglichen genug. Diese alten Grundmuster leben fort, nicht mehr als göttliches Gebot, sondern als gesellschaftliche Erwartung, als psychologische Prägung, als ökonomische Realität. Und ich glaube, genau deshalb stehen so viele Frauen heute an dieser Schnittstelle in ihrem Leben, wo sich die Entscheidung verdichtet. Will ich Kinder? Kann ich Kinder wollen unter diesen Umständen? Denn im Grunde ist die tiefe Erfahrung des Mutterseins, egal ob leibliche Mutter, Pflegemutter, jene Person, die einem anderen Menschen Liebe, Fürsorge, Geborgenheit und ein Zuhause gibt, unbezahlbar. Und vielleicht ist genau das der Punkt, dass Mutterschaft keinen Preis hat, weil sie jenseits von ökonomischen Kategorien steht. Es gibt nichts Wertvolleres als menschliches Leben, und darüber zu entscheiden, ob wir Leben auf diese Welt bringen wollen oder nicht, diese Entscheidung liegt in unseren Händen. Egal, was Religion, Staat oder Gesellschaft uns glauben machen wollen, wir sind es, die Kinder auf die Welt bringen, wir sind es, die unsere eigenen Körper öffnen, die Leben empfangen, nähren und halten. Und diese Fähigkeit ist heilig und sie ist schöpferisch und sie ist unbezahlbar und aus diesem Grund von unglaublichem Wert. Darum sollte Schwangerschaft, Geburt und Mutterschaft auch so behandelt werden, von politischen Systemen, von der Medizin und auch von uns selbst. Denn solange wir als Mütter und Frauen uns diesen Wert nicht selbst anerkennen, nicht leben, nicht einfordern, wird ihn niemand für uns festschreiben. Ich glaube, dass wir Frauen und Mütter die einzigen sind, die diesen Wert wirklich neu schreiben können. Und zwar nicht auf Papier, sondern in unserer Art zu leben, in unseren Entscheidungen, in unseren Grenzen, in unserer Haltung, in der Art, wie wir sie vorleben für alle Generationen, die nach uns kommen. Wir können beginnen, Mutterschaft wieder mit Würde zu füllen, indem wir das Chaos umarmen, statt es zu bekämpfen, indem wir Unterstützung annehmen, Netzwerke knüpfen und gegenseitig stärken, indem wir uns erlauben, unperfekt, aber lebendig zu sein. Denn niemand wird das für uns tun, kein System, keine Partei, keine Institution. Veränderung beginnt, wie so oft in der Geschichte, bei den Frauen selbst, bei jenen, die aufstehen, die sich erinnern, die etwas Neues leben. So wie die Suffragetten, die Arbeiterinnen, die Aktivistinnen der 1970er Jahre, so wie all die Frauen, die bestraft, verurteilt oder verlacht wurden, weil sie sagten, so nicht mehr. Und natürlich braucht es mehr als Bewusstsein, es braucht auch Strukturen, die diese Bewusstheit tragen, Gesetze, Räume, Sicherheiten. Es gibt Länder, die zeigen, dass andere Modelle möglich sind, zum Beispiel in Skandinavien. Da gilt Elternschaft als gesellschaftliche Aufgabe, nicht als private Bürde. Elternzeit wird fair zwischen Müttern und Vätern aufgeteilt und Betreuungszeiten sind an menschlichen Bedürfnissen angepasst, nicht an Arbeitsmarktlogik. In Island erhalten Mütter und Väter gleichermaßen monatelang bezahlte Auszeiten, ohne Angst, den Arbeitsplatz zu verlieren. In Frankreich gibt es staatliche geförderte Kinderbetreuung, die Eltern echte Teilhabe am öffentlichen Leben ermöglicht. Das zeigt, Mutterschaft kann gesellschaftlich getragen werden, wenn der politische Wille da ist. Doch bis sich die Systeme verändern, liegt die Kraft wieder einmal in unseren Händen, in unserer Entscheidung, Mutterschaft nicht als Schwäche, sondern als schöpferische Kraft zu leben, in unserer Weigerung, diese Kraft länger klein zu reden. Und während ich hier spreche über Gleichberechtigung, Emanzipation, Vereinbarkeit und Selbstbestimmung, weiß ich, dass das, was ich erlebe und beschreibe, nur eine Facette einer viel größeren Wirklichkeit ist, denn in anderen Teilen dieser Welt ist die Frage nach Freiheit keine philosophische, sondern eine des Überlebens. In Indien, wo das Leben eines Mädchens oft weniger zählt als das eines Jungen, wo weibliche Föten abgetrieben werden oder verschenkt werden und junge Frauen noch immer Mitgiftopfer oder Opfer sogenannter Ehemorde sind. In Afghanistan, wo Mädchen seit der Machtübernahme der Taliban nicht mehr zur Schule dürfen und wo Kinder, manche kaum älter als 12, an fremde Männer verkauft werden, um Familien finanziell zu entlasten. Oder in Iran und in anderen Ländern, wo Frauen für das Abnehmen eines Kopftuchs, für das Lieben eines falschen Mannes oder für das Einfordern ihrer Stimme inhaftiert, gefoltert oder getötet werden. Diese Frauen leben heute im selben Moment wie wir und ihre Körper tragen dieselben Zeichen von Mutterschaft, Menstruation, Leben, Schmerz, aber ohne Schutz, ohne Stimme und ohne Wahl. Wenn ich das sehe, dann begreife ich noch tiefer, dass Gleichstellung kein Zustand ist, sondern ein fortlaufender Prozess, ein kollektiver Weg, der niemals abgeschlossen ist. Denn das Muster, die Kontrolle über weibliche Körper, über Sexualität, Fruchtbarkeit, Geburt und Tod, zieht sich durch alle Kulturen. Nur die Formen ändern sich. Hier in unseren westlichen Gesellschaften zeigen sie sich als strukturelle Überforderung, als unsichtbare Arbeit, als ökonomischer Druck. Dort in anderen Regionen der Welt als offene Gewalt, Zwangsheirat, Entrechtung, aber auch hier in Österreich, in unseren Städten und Dörfern, in unserem unmittelbaren Umfeld ist Gewalt gegen Frauen und Kinder eine reale, erschütternde Realität. Die Zahl der Frauenmorde steigt, viele von ihnen geschehen im eigenen Zuhause, durch Partner oder Ex-Partner. Jede einzelne Geschichte davon ist eine Geschichte zu viel. Darum möchte ich sagen, wenn du Gewalt erlebst, körperlich, seelisch, finanziell oder verbal, bitte trau dich, Hilfe zu holen. Es gibt Wege hinaus, es gibt Stellen, die dich ernst nehmen, die dich schützen und begleiten. Und du bist nicht allein und das ist nicht deine Schuld. Es braucht Bewusstsein, Solidarität, aber auch Strukturen, die Frauen und Kinder tatsächlich schützen, nicht erst, wenn es zu spät ist. Denn solange irgendwo auf dieser Welt, aber auch hier bei uns, eine Frau für ihre Weiblichkeit bestraft wird, sind wir alle noch nicht frei. Vielleicht liegt genau darin die Aufgabe unserer Generation, das Bewusstsein weiterzutragen, nicht für uns selbst, sondern für alle Frauen, deren Stimmen noch nicht gehört werden können. Denn Freiheit, echte Freiheit, ist niemals individuell, sie ist kollektiv. Sie wächst dort, wo Frauen sich gegenseitig erinnern, unterstützen, aufrichten, wo sie für sich und für andere sprechen. Und genau das ist, was Mutterschaft in ihrem tiefsten Sinn auch bedeutet: Leben weiterzugeben, Bewusstsein zu nähren und Räume zu schaffen, in denen das Leben selbst wieder als heilig gilt. Und vielleicht, wenn wir all das sehen, die Geschichte, die Strukturen, die Ungleichheiten, aber auch die Privilegien, die wir heute haben, liegt genau hier unsere Verantwortung. Denn jeder einzelne Beitrag zählt, jede Frau, die sich entscheidet, dieses alte Mutterbild nicht mehr zu nähern, sondern ein neues vorzuleben, leistet bereits eine kleine Revolution. Revolution bedeutet nicht immer laut sein, sie beginnt oft leise, im Alltag, im Denken, im Handeln, in der Art, wie wir über uns sprechen, wie wir mit anderen Frauen sprechen, wie wir leben. Wenn mehrere Frauen, Mütter, Töchter, Schwestern, Freundinnen sich gemeinsam entscheiden, dieses Bild nicht mehr zu befeuern, entsteht Wandel. Ich habe leider keine fertige Lösung, keine 100% und kein Rezept für dieses Dilemma, in dem wir uns als Frauen, als Mütter und als Menschen gerade befinden. Aber ich merke, ich kann eine Stimme sein, ich kann Bewusstsein schaffen, ich kann Informationen, Wissen, Kontakte und Erfahrungen teilen. Denn das, was ich weitergebe, kommt aus meinem eigenen Weg, aus meiner Ausbildung, meiner Forschung, meiner Mutterschaft, meinen Brüchen, meiner kleinen und manchmal großen persönlichen Revolution. Und das ist mein Beitrag, mein Anfang. Und du kannst deinen leisten. Vielleicht ist es ein Gespräch, eine Entscheidung, ein Nein, das du endlich aussprichst, ein Ja, das du dir endlich erlaubst. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns verbinden, dass wir uns stärken, dass wir uns gegenseitig den Wert zusprechen, den diese Welt uns so oft abspricht. Denn Mutterschaft ist kein Zustand, sie ist eine Bewegung, ein Kreis, ein Puls des Lebens. Und dieser Wandel, er beginnt leise. Er beginnt hier, bei uns, in unseren Herzen, in unseren Häusern, und in unseren Geschichten. Und das, meine Liebe, ist bereits Revolution.